Glücklich Wohnen, der BUWOG-Podcast.
Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Am Mikrofon ist Michael Diewe. Diese Folge ist wieder eine Live-Folge aus dem Ludwig-Erhard-Haus in Berlin. Im Gespräch mit Forschung und Praxis begrüßen wir heute ein hochkarätiges Panel zum folgenden Thema. Wir bauen, aber wie? Konzepte für die Immobilien von morgen. Das wird auf jeden Fall interessant. Es diskutieren die Zukunftsforscherin Christiane Varga, der Architekt Malte Schröder vom Büro Urbanski Architekten, Levin Fricke vom Holzbauunternehmen Trickbrick, Unternehmerin und Immobilieninfluencerin Anaïs Cosno und Daniel Riedel, Mitglied im Vorstand von Vonovia und als solches zuständig für die Aktivitäten der BUWOG in Deutschland und Österreich. Große Runde also, deshalb nehmen wir uns für das heutige Thema auch etwas mehr Zeit als sonst. Und los geht's mit einem Impuls von Zukunftsforscherin Christiane Varga. Viel Spaß! So, Sie dürfen zu mir auf die Seite kommen. Sie haben ein bisschen was an Trends mitgebracht. Nicht die Glaskugel, aber die ist zu Hause geblieben. Aber Sie forschen zu Zukunftstrends. Sie lesen und beraten internationale Unternehmen. Wahrscheinlich ganz besonders in der Immobilienbranche, ne?
Richtig. Mein Fokus liegt auf dem Lebensraum der Zukunft, der natürlich auch sehr weit gefasst ist. Und als Soziologin, was mein Background angeht, schaue ich mir natürlich zuerst den gesellschaftlichen Wandel an. Das wird sich jetzt auch in meinem Impuls widerspiegeln. Und da ist ganz klar zu sehen, eben ganz ohne Glaskugel, dass sich die Gesellschaft massiv verändert und dass der Lebensraum entsprechend darauf antworten sollte.
Da haben Sie uns ein bisschen was mitgebracht. Es gibt eine Präsentation, die wir jetzt anliegen haben. Und Sie führen uns mal zum Einstieg in dieses große Thema in so ein paar Megatrends, Megaentwicklungen, die hier einströmen, ja?
Ja, das tue ich.
Bitte schön.
Soll ich damit starten?
Na
sehr
klar.
Schön. Ja, vielen Dank, Herr Diewe. Danke auch für Ihren Applaus. Sie haben es gehört, es geht um die Zukunft, aber in Wahrheit geht es natürlich immer auch um die Gegenwart, weil hier verändert sich gerade sehr, sehr viel in nahezu allen Bereichen unseres Lebens. Es wird alles komplexer. Und so sagt auch der Soziologe Armin Nasehi treffend, Komplexität ist der Schlüssel zum Verständnis unserer Welt. Und genau darum geht es heute. Wie bauen wir in einer Welt, die immer vernetzter, die immer dynamischer und die immer vielschichtiger wird? Und da liegt auch schon auf der Hand, dass es eben nicht mehr nur oder im Fokus um architektonische oder planerische Fragen geht, sondern natürlich auch um gesellschaftliche, um ökologische und nach wie vor auch um ökonomische. Also haben wir ein ganzes Bündel an Faktoren, die wir beachten dürfen. Und hier habe ich mal eine kleine Übersicht von 6 Gebieten der Gestaltung oder Gebieten der Veränderung, wie ich sie nenne. Angefangen mit dem gesellschaftlichen Wandel, die Art, wie Menschen leben, wie sie wohnen, wie sie arbeiten, wie sie in Beziehung zueinander sind, die differenziert sich ganz stark aus. Also wir kommen immer weiter raus aus dem Familienmustermann-Zeitalter, wie ich es nenne. Klassische Familienstruktur, Vater, Mutter, 2 Kinder, ein Familienhaus wird es in Zukunft, denke ich mal, auch noch geben, aber eben nur als eine Lebensform von vielen. Menschen sind viel mobiler geworden, sie wechseln die Arbeitsstelle häufiger als früher, sie wechseln den Partner, die Partnerin häufiger als früher, sie ziehen häufiger um, ja, und das liegt nicht zuletzt daran, dass Menschen nicht nur immer älter werden, gerade in unseren Breitengraden, sondern dass sie auch länger jung bleiben. Also es passt einfach viel mehr Leben in ein Gesamtleben hinein. Das führt mich wirklich zu der steilen These, unsere Lebensräume, unsere Wohnkonzepte sind für eine Gesellschaft designt, die es so in Wahrheit gar nicht mehr gibt. Für mich einer der wesentlichsten Punkte in diesem Themenbereich. Daran angelehnt, damit vernetzt eindeutig das Thema Arbeit. Wie arbeiten wir in Zukunft? Arbeit wird dezentraler, verändert sich gerade im Bereich Wissensarbeit, Klima. Unbestritten verändert sich auch irgendwie das Thema Hitze, Hitzeentwicklung, Starkregen. Es kommt immer zu extremeren Wetterereignissen. Wie sieht es da aus? Ästhetik auch wichtig, ja, dass Ästhetik sich immer mehr demokratisiert, wenn man so will, ist ein guter Punkt. Es sind aber auch da neue Ansprüche ja, schälen sich heraus, weil immer mehr Menschen schon auch den Anspruch haben, dass es irgendwie ästhetisch ist, was man ja auch noch diskutieren kann, was damit gemeint ist, aber zumindest ist ein Konzept dahinter steht, wenn wir über Immobilien der Zukunft reden. Wohngesundheit ganz stark im Wohnbereich, aber auch im Arbeitsbereich, auch in der öffentlichen Hand, also in Kindergärten, Schulen. Wie kann man eine Wohnumgebung, eine Gebäudeumgebung schaffen, die auch den gesundheitlichen Ansprüchen gerecht wird, ja, und nicht mehr irgendwas verbauen, was dann einfach nicht gesundheitsfördernd oder sogar gesundheitsschädlich ist. Infrastruktur, keine Frage, Zugang wird erwartet zur digitalen Infrastruktur, aber auch zu einer Infrastruktur zu täglichen Bedarfen des Lebens, Stichwort 5 oder 15 Minuten Stadt, zum Thema Mobilität und so weiter und so fort. Wir sehen, Sie haben es mit ganz vielen Dingen zu tun, die natürlich nicht einzeln gedacht werden können, sondern die ineinander greifen und wo es wirklich darum geht, wo gibt es spannende Schnittstellen, da wird es nämlich immer interessant, wo flirrt es und wie kann eben die Immobilie der Zukunft darauf antworten. Ich denke, dass gerade in diesen komplexen Zeiten eine gute Möglichkeit, sich der Zukunft anzunähern, ist, Fragen zu stellen. Das sind wir fast nicht mehr gewohnt. Ich glaube, wir wurden so ein bisschen gesellschaftlich in die Richtung gebracht, immer sofort eine Antwort parat zu haben, immer sofort alles zu wissen. Aber die Kunst des Fragestellens ist eine alte und sie öffnet auch den Möglichkeitsraum. Also welche Fragen können wir stellen, um uns einer möglichen Zukunft anzunähern? Und Sie sehen hier ganz schön, dazu lade ich Sie auch ein, vielleicht auch jetzt in Zukunft, heute oder morgen, oder in 2 Wochen nochmal drüber nachzudenken, vielleicht gibt es ja nicht nur die eine Zukunft, die irgendwie vor uns liegt, auch noch in dieser schönen Steigerungslogik, höher, schneller, weiter, es geht immer nach vorne, oben, sondern vielleicht kann es ja auch sein, dass wir von mehreren Zukünften umgeben sind und je nachdem, in welche Richtung wir gehen, welche Entscheidungen wir in der Gegenwart treffen, realisiert sich eben eine dieser entsprechenden Zukünfte. Und dann wird das wieder offener, dann können wir uns annähern. Und exemplarisch, beispielhaft habe ich ein paar Fragen mitgebracht, die wir natürlich noch erweitern können in der Diskussion. Welche neuen Formen der Konnektivität brauchen wir in einer Gesellschaft, die hoch individualisiert ist? Thema Single-Haushalte. In der Soziologie spricht man von einer atomisierten Gesellschaft. Thema Einsamkeit bei älteren Menschen, aber zunehmend auch bei jüngeren Menschen. Das ist ein hochgesellschaftliches Thema, ein hochpolitisches Thema. Hier brauchen wir Antworten im Lebensraum. Wie können wir konnektive Flächen schaffen, die eben Gemeinschaft ermöglichen und aber nicht unbedingt einfordern oder vielleicht auch doch, who knows? Wie kann das Mietprinzip anders gedacht werden oder auch das Eigentumsprinzip? Systemisch betrachtet ist ein gewisser Grad an Eigentum wichtig für eine Gesellschaft als Stabilitätsfaktor. In einer aktuellen Jugendstudie in Österreich, ich lebe in Wien, kam jetzt raus, dass gerade die 17- bis 19-Jährigen sich wünschen, für die Zukunft eine Familie zu gründen und Eigentum zu erwerben. Das ist auf Platz 1. Also hier haben wir es wieder mit einer Gegenrichtung zu tun, zu dieser globalen, kosmopoliten Shared Economy. Das ist ein wesentlicher Wert. Wenn das gar nicht mehr funktioniert, auch wenn vielleicht beide Parteien arbeiten, ist es für eine Gesellschaft nicht gerade günstig. Wie wandelbar ist die Immobilie der Zukunft? Wenn Lebensläufe fragmentarischer, wandelbarer, fluider werden, kann die Immobilie nicht immer gleich starr sein. Wie sehen Räume der Arbeit statt Arbeitsräume aus? Dieses große Thema, das immer wieder behandelt wird. Wie sieht die Immobilie der Zukunft aus? Aber wir haben mehrere Sinne. Wir fokussieren uns sehr stark auf den Sehsinn. Wie riecht sie? Wie fühlt sie sich an? Welche Materialien werden verbaut? Wie schmeckt sie vielleicht? Was wird dort angebaut? Wie hört sie sich an? Welche Geräusche hören wir oder hören wir auch nicht? Technologie, künstliche Intelligenz, keine Frage, Riesenthema bei der Konzeption von neuen Immobilien, da eine große Hilfe, das ökonomisch und ökologisch besser zu bauen. Und auch eine mögliche Frage, an welcher Stelle macht Partizipation Sinn? Denn es geht ja um die Menschen, die dann in der Immobilie in Zukunft sein sollen, also ist es schon ratsam ab und an, die auch mit einzubeziehen und zu fragen, was könnt ihr denn wollen? Ein kurzer Aspekt noch, den ich interessant finde und auch wichtig. Es gibt ein starkes Ungleichgewicht in Bezug auf Wohnraum zwischen Familien und Senioren. Die Tendenz ist da gerade natürlich in Städten, dass immer mehr Familien auf immer kleinerem Wohnraum leben und Senioren, Seniorinnen auf einem sehr großen Wohnraum wohnen. Fast ein Drittel aller Einpersonenhaushalte über 65 leben auf mindestens 100 Quadratmeter oder mehr. Das ist erstmal eine Feststellung. Da geht es jetzt nicht darum, die Menschen aus ihren Wohnungen zu vertreiben, die dort leben wollen. Auf gar keinen Fall, da bin ich nicht dafür. Aber es geht darum, anderen Menschen, die dort ausziehen wollen, aber die keine attraktive Alternative sehen, und da gibt es sehr, sehr viele Alternativen zu bieten, dass sie sich nicht verschlechtern, nicht finanziell oder auch sozial. Also wir brauchen für diese Riesengruppe an Menschen neue Wohnkonzepte, neue Ideen. Und das würde automatisch auch ein wenig Druck aus dem Wohnmarkt hinausnehmen. Und hier bringe ich noch ein paar Beispiele, ein wunderbares Beispiel. Pionierinnen ihrer Zeit in den 90er Jahren haben sich schon ein paar Ladies in London das Older Women's Co-Housing ausgedacht. Da war das noch nicht so brennendes Trendthema. Und sie haben so einen ganzen Stadtteil für sich konzipiert. Auf der Website nachzulesen, sehr zu empfehlen. Viele Widerstände gab es, ja, das ist jetzt total toll als Beispiel, wird hoch gelobt, aber damals gab es viele Widerstände, sie haben sich trotzdem durchgesetzt und haben hier dieses Sowohl-als-auch-Prinzip, sie sind autonom, haben ihren eigenen Wohnraum, ihre eigene Wohnung, aber teilen sich eben auch Flächen, sowohl autonom als auch gemeinschaftlich. Herrenbesuch ist erlaubt, aber es darf kein Mann dort wohnen, das ist eben das Konzept. Anderes Thema. Die gute Nachricht ist eben, ich habe schon gesagt, wir werden nicht immer nur älter, sondern bleiben auch länger jung. Die Zeit, in der Menschen wirklich pflegebedürftig sind, wird immer kürzer, aber sie wird es auch in Zukunft geben. Wie gestalten wir Pflegeheime? Es kann nicht sein, dass man am Ende des Lebens in so sterile, unästhetische Wohnräume kommt. Ein Beispiel hier, mit Holz wurde gearbeitet in der Nähe von Graz, große Fensterfronten, aber auch die Infrastruktur, die Software quasi innen drin ist anders. Es gibt immer maximal 13 Personen, die in einer Partei wohnen, haben irgendwie eine Gemeinschaftsfläche, eine Küche, wo sie sich treffen können und so auch zusammenkommen und eben nicht mehr so aneinandergereihte Apartments haben. Ich habe viele dieser moderneren Wohnheime besucht. Ich habe ganz oft gehört, wir haben gar kein Problem mit Fachkräften, mit Pflegepersonal. Die Leute arbeiten gern hier und kommen gerne zu uns. Ein anderes Beispiel, exemplarisch, das kennen Sie hier vielleicht, das ist ja nicht so weit weg, in der Märkischen Schweiz, Hof Prediko, der Klassiker, ein Hof lag brach und da haben 60 Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen, ja, das ist nicht irgendwie ideologisch eingefärbt, selbst wenn es so wäre, auch okay, aber da haben sich wirklich verschiedene Menschen zusammengefunden und haben gesagt, Moment mal, eigentlich ist es seltsam, Leben, Wohnen, Arbeiten, Kunst, Kultur zu trennen. War es auch nie in der Menschheitsgeschichte, nur im Industriezeitalter übrigens. Lass uns das doch wieder irgendwie verbinden und neu gestalten. Und da haben sie Arbeitsplätze gemacht, wo man einfach dezentral arbeiten kann. Ganz wichtig, auch die Umgebung eingebunden, dass die sich dort auch einmieten können. Die war natürlich erstmal ein bisschen skeptisch. Aber sind jetzt auch warm geworden mit dem Ganzen und freuen sich. Es gibt einen Begegnungsraum, das Dorfwohnzimmer, kann man sich hinsetzen und was lesen und ins Gespräch kommen. Und es war so, dass, und ich glaube, das ist wirklich wesentlich, dass die Leute selbst mitgestaltet haben. Sie haben ihren Wohnraum selbst gestaltet und je mehr wir Menschen im digitalen Raum sind, desto wichtiger ist wieder das Analoge, die Haptik und da wirklich was mit den Händen zu machen und sich quasi die Finger dreckig zu machen. Und das ist ein Aspekt, den wir, glaube ich, nicht unterschätzen dürfen. Rüdiger Safranski hat ein Buch über Zeit geschrieben und der hat da, finde ich, sehr treffend beschrieben, heute erleben wir das, was ich kein früheres Jahrhundert erträumen konnte, das Erlebnis von Gleichzeitigkeit, wir sind überfordert, wir sind gereizt, wir erfahren zu viel und wir wissen zu wenig. Also wie gelingt es wieder, Begegnungsräume zu schaffen? Wie gelingt es, das Analoge zu schaffen? Gerade auch für jüngere Menschen, für Kinder und Jugendliche, wie gelingt es, die da auch weg vom Digitalen zu bringen und in der Lebensrealität quasi so zu landen? Das Digitale kann helfen, natürlich, kann eine super Infrastruktur sein, wie auf der Plattform nebenan.de, wo sich Leute digital treffen und verabreden und dann eben auch analog sehen. Einfach so eine Nachbarschaftscommunity, die da entstanden ist und die wirklich gut funktioniert. Also der Bedarf ist wirklich groß. Kinderbetreuung wird gesucht, jemand hat einen Schlüssel verloren, wir machen ein kleines eine Grillerei, wer möchte kommen und so weiter. Also auch hier wieder dieses Plattformdenken als Basis von neuen Allianzen, wie man unterschiedliche Dinge zusammenbringen kann. Ein kurzer Aspekt noch zum Thema neue Materialien, neue Arten des Bauens. The Cradle, das ist ein Bürogebäude aus Düsseldorf. Da gab es jetzt eine Umsetzung, nach der konsequent Cradle to Cradle, also Kreislauf, wirtschaftlich gearbeitet wurde. Es gab einen Gebäudepass, wo drin steht, okay, diese Materialien haben wir verwendet. Da könnt ihr auch in 10, 20 Jahren nachschauen, was da drin verbaut wurde, damit es jeder weiß. Sie können alle rückgebaut werden und wiederverwendet werden, alle Materialien. Also es wurde einkalkuliert. Und es gibt eine urbane Mobilität für alle, bedeutet, es gibt E-Autos und Pedelecs, die können von den Menschen, die dort eingemietet sind, ausgeborgt werden oder auch von der Nachbarschaft. Also hier auch wieder dieses vernetztere Denken. Und was mir hier sehr gut gefällt, ist auch diese Struktur. Es ist einfach eine andere Struktur, klar, das Material Holz. Und es gibt so interessante Forschungen zum Thema Architektur und Resonanz, die sagen, wir Menschen brauchen zur analogen Verortung Struktur. Also wenn alles nur mit Glas und alles nur mit Beton gebaut ist, fühlen wir uns nicht wohl und können wir uns nicht wirklich verorten, ohne dass es uns bewusst ist. Und das sieht man sehr schön an blinden und sehbehinderten Menschen, die sich eben in solchen Gebäuden oder auch im öffentlichen Raum besser bewegen können, wenn da eine gewisse Struktur da ist. So, Struktur, Stichwort. Was ist jetzt diese Lösungsstruktur hinter diesen ganzen Themen? Es geht tatsächlich nur gemeinsam, nur kooperativ. Die Grundstruktur von Komplexität ist das Netzwerk. Das heißt, es sind neue Anforderungen dazugekommen. Es sind viele Anforderungen, die man alleine nicht mehr stemmen kann. Also man braucht vernetztes Denken und vernetztes Handeln. Man muss sich zusammentun in dem Prozess eines Baus mit unterschiedlichen Akteurinnen und Akteurinnen und dann entsteht Neues. Also diese Idee, dass man wirklich silomäßig unterwegs ist, funktioniert in diesen komplexen Zeiten nicht. Und ich denke, dass genau in dieser Struktur eine große Chance liegt, die Dinge wieder stärker zusammenzudenken und so neue Konzepte in die Welt zu bringen. Und da freue ich mich schon sehr auf die Diskussion und auf unterschiedliche Beispiele. Dankeschön.
Vielen Dank, Christiane Wager. Ich hänge noch ein bisschen an Ihrem Eingangsstatement, dass Sie sagten, die gebaute Umwelt und das, was heute so gebaut wird, passt eigentlich gar nicht mehr zu den veränderten Lebensrealitäten. Wie reagieren Immobilienmenschen üblicherweise, wenn sie denen das sagen? Das ist ja relativ deutlich.
Ja, da können die ja vielleicht gar nicht so viel dafür, weil viele Immobilien auch vor der Zeit entstanden sind. Aber es hat sich tatsächlich geändert. Also noch vor 5 Jahren gab es da ein paar Bedenken und eher diese Haltung hier. Aber jetzt, dadurch, dass sich so viel verändert, haben viele verstanden, ja, die Dinge verändern sich und wenn wir nicht mitmachen, dann halt ohne uns. Und da wird schon der Stift und Zettel rausgeholt und wir diskutieren darüber. Also ich nehme da eine viel größere Offenheit wahr als noch vor einiger Zeit.
Also das Silo-Denken, was Sie beschrieben haben, dass die Kommunen für sich planen, dass die Bauträger für sich planen, dass die Architekten für sich planen und jeder so in seinem Beritt ist, das ist ein bisschen aufgeknackt, kann man das sagen?
Das fängt nach meinem Wahrnehmen jetzt an, dass es aufgeknackt wird, ja. Mhm.
Also heute versuchen wir das Ganze noch ein bisschen weiter aufzuknacken, unser Thema. Wir bauen aber wie Konzepte für die Immobilien der Zukunft. Und das besprechen wir jetzt mit diesen Gästen. Daniel Riedel, Mitglied im Vorstand von Vonovia, zuständig unter anderem für die Neubauaktivitäten der BUWOG. Rund 60.000 Wohnungen hat er in Bau und in Planung. Auf welche Konzepte er für die Zukunft setzt, wird er uns gleich erklären. Herzlich willkommen. Levin Fricke macht mit seinem Unternehmen Trickbrick das Bauen nachhaltiger mit Holzbausteinen in die Zukunft. Dafür gab es gerade den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2025. Herzlich willkommen. Architekt Malte Schröder vom Büro Urbanski Architekten kann uns erklären, wie Zukunftsszenarien dann irgendwie zu konkreten Gebäuden und Grundrissen werden und welche Lösungen dabei das Universal Design spielt. Herzlich willkommen, Herr Schröder. Zukunftsforscherin Christiane Waage haben Sie gerade schon kennengelernt, berät internationale Unternehmen, und Anaïs Cosno ist Unternehmerin und Immobilieninfluencerin. Sie vermarktet Wohnungen über Instagram, in ihrer Community, im Happy Immo Club und darüber hinaus. Sie sagt, die Zielgruppen der Zukunft sind all das, was die Immobilienbranche nicht ist, nämlich jung und weiblich. Herzlich willkommen. So, starten wir mal mit den verschiedenen Zukunftsszenarien, die wir jetzt schon gesehen haben, und die Megatrends, die von allen Seiten auf uns einprasseln, an verschiedenen Stellen der Immobilienwirtschaft. Was ist für Sie vielleicht so der wichtigste Trend? Fangen wir mal vielleicht bei Levin Fricke an von Trickbrick.
Muss ich natürlich ganz klar die Kreislaufwirtschaft sagen. Dafür stehen wir ja mit Trickbrick als Produkt. Unsere Holzbausteine, mit denen schlussendlich tragende Wände und auch Innenwände gemauert werden, die sind vom kompletten Produktdesign her zirkulär gedacht. Und unsere Vision, die schlussendlich dahinter steht, und das ist, glaube ich, das, woran wir hier alle auch miteinander noch arbeiten müssen, ist, dass wir schlussendlich Wohnraum schaffen wollen. Wir wollen damit auch Geld verdienen, das ist völlig okay. Aber was wir nicht machen wollen, ist, die Erde über ihre Grenzen hinaus zu belasten und damit eben uns auch als Menschheit in Gefahr zu bringen. Deswegen müssen wir es schaffen, Wachstum weiter zu haben, aber diesen Wachstum eben vom Ressourcenverbrauch zu entkoppeln. Und das kann die Kreislaufwirtschaft.
Machen wir die Runde mal einfach weiter, Anaïs Cosno.
Tja, ich glaube, dass die Nutzerschaft sich komplett verändert hat. Also wir sind natürlich immer noch die gleichen Leute, aber diejenigen, die entscheiden, wo will ich wohnen, wo will ich arbeiten, was kaufe ich, wo will ich mieten, die haben sich verändert, ja. Also Frauen haben hier viel mehr zu sagen, und ich glaube, die insgesamt, die Käuferschicht, die Mieterschicht, die ist jünger geworden, die ist diverser geworden, und Menschen wollen andere Dinge als früher. Die wollen nicht mehr das Einfamilienhaus, wo sie mit dem Auto vorfahren können, und sie haben ihre Garage für verschiedene, für einen Fuhrpark, sondern die wollen eben urbaner wohnen, ja, wir haben es gerade gehört. Klar, nicht jeder will das Gleiche. Ich glaube, Diversität ist da einfach auch ein großer Trend und dadurch auch Flexibilität. Heute will ich was anderes als in 20 Jahren, ja. Ich ziehe vielleicht in eine Wohnung als, bin alleine, nur ich, dann bin ich zu zweit, dann bin ich zu fünf, dann bin ich am Ende wieder alleine. Das ändert sich alles, und darauf müssen wir Antworten finden.
Also großes Stichwort Flexibilität, ja. Malte Schröder, bei Ihnen genauso?
Ja, dem möchte ich mich gerne anschließen. Also für uns ist total wichtig, die Teilhabe an der Immobilie, sei es im Vermietbereich oder im Eigentumsbereich. Für uns ist wichtig, wie schaffen wir es, bezahlbaren Wohnraum herzustellen in der heutigen Zeit? Wie schaffen wir es, inklusiv vorzugehen, dass alle Bevölkerungsgruppen, ob weiblich, ob männlich, ob alt, jung, mit einem Migrationshintergrund, ganz egal, wie schaffen wir es, die Leute in Immobilie zu bringen, und das niederschwellig. Das ist, glaube ich, so für uns erstmal die wichtige Maßgabe.
Ich mach mal ich überspringe Sie mal, weil von Ihnen kamen ja die Zukunftstrends oder die gesellschaftliche Entwicklung. Frage mal Herrn Riedel, Sie haben ja die Grundstücke und Sie haben ja die Aufgabe, Quartiere zu bauen. Was ist für Sie der größte Trend? Und wie kriegt man eigentlich solche gesellschaftlichen Entwicklungen am Ende dann in eine konkrete Quartiersentwicklung rein, dass man sagt, da sind jetzt 1000 Wohnungen?
Für uns ist die zentrale Herausforderung Leistbarkeit. All das, was wir besprochen haben, was erwähnt wurde, muss sich dem Thema Leistbarkeit unterordnen. Großer Fan von Nachhaltigkeit. Ich glaube, wir haben es in den letzten Jahren ein bisschen mit der Nachhaltigkeit übertrieben, zu Lasten der Leistbarkeit. Ich glaube, das Pendel, das da immer wieder unterwegs ist, schlägt mal in die eine, mal in die andere Richtung aus. Ich glaube, es ist wichtig, Nachhaltigkeit auch mit der Leistbarkeit in Einklang zu bringen. Aber Nachhaltigkeit kann am Ende nicht nur zu Lasten von Leistbarkeit passieren. Diversität, wir wollen bunte Quartiere, wir wollen unterschiedliche Nutzungsarten. Daten in den Quartieren haben. Wir wollen auf die Bedürfnisse unserer Kunden bei den Mietern wie auch bei den Eigentümern Rücksicht nehmen. Und ich habe im Vorgespräch schon ein bisschen erzählt, wir haben ein größeres Projekt in Wien mit 500 Wohnungen laufen in Miete, wo es mehrere Baukörper gibt, wo wir jetzt diskutieren, ob wir nicht ein bisschen Themenwohnen machen. Ein Objekt oder einen Bauteil für Haustierbesitzer. Eines mehr für sportliche Leute, eines für Familien mit Kindern, wo wir jeweils bei der Gestaltung der allgemeinen Räume und so weiter Rücksicht auf die Bedürfnisse nehmen. Liegt alles rund um einen großen Park, wo man sowohl für Haustiere wie für Sportler wie für Familien was machen kann. Aber da gibt's Gemeinsamkeiten. Ich habe gelernt auf vielen Touren, zum Beispiel in den USA, die ja noch viel marktnäher agieren als wir im regulierten Raum, dass der soziale Zusammenhalt in einem Quartier oder in einem Gebäude sich ganz massiv auf die Churn Rate auswirkt. Also sie haben mehr Fluktuation in Gebäuden, wo die Leute nicht miteinander interagieren. Immobilieneigentümer, die grundsätzlich keine großen Fans von Fluktuation sind, sorgen dafür, dass es möglichst viel Interaktion im Gebäude gibt, dann sinkt die Fluktuation entsprechend. Und je mehr Gemeinsamkeiten, zum Beispiel über das Themenwohnen oder auch viele andere Möglichkeiten da sind, desto mehr sozialen Zusammenhalt schaffen sie auch, was wichtig ist, glaube ich, auch fürs Wohlfühlen einfach wichtig ist, der Leute, die in unseren Wohnungen leben. Aber um zurück zur Leistbarkeit zu kommen, wir haben ungefähr etwas über 500.000 Wohnungen im Portfolio bei einer Durchschnittsmiete von 7 Euro x, also sehr leistbar. Alles, was ich so produziere, müsste ich momentan für 20 Euro und mehr vermieten.
Das ist der Neubau.
Das ist der Neubau. Aber die Spreizung von 7 Euro Portfoliomiete und 20 Euro Neubaumiete, die ist einfach zu groß. Gemeinsam mit verschiedenen Initiativen, Gropius eine, ein Holzbauunternehmen, wo wir uns beteiligt haben, wo wir über industriellen Holzbau auf der einen Seite das Thema Nachhaltigkeit, das ich auch vorher nicht irgendwie runtermachen wollte, bespielen, aber auf der anderen Seite durch die Industrialisierung, durch Roboterisierung, durch Vorfertigung in der Fabrik dazu beitragen wollen, dass die Baukosten runtergehen, weil ich will nicht Wohnraum erzeugen, den ich nur für 20 Euro vermieten kann. Wir müssen runter auf, keine Ahnung, Dimensionen von 12 bis 14 Euro, bei geförderten Mieten logischerweise noch darunter. Und gleichzeitig wollen wir aber angenehmen Lebensraum bieten. Aber der muss eben leistbar sein.
Was die Kosten angeht, weiß ich, Herr Schröder wird uns gleich noch ein bisschen erzählen, in welchen Kostengruppen da vielleicht Musik drin ist. Herr Riedel, wenn ich Sie aber richtig verstehe, all diese Trends stehen letztlich unter Finanzierungsvorbehalt.
Fairer Punkt. Also am Ende, wir sind ein gewerbliches Unternehmen, wir fühlen uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung verpflichtet, wir fühlen uns verpflichtet, Produkte auf den Markt zu bringen, die egal ob in Miete oder im Eigentum realisieren können, wo Leute sich wohlfühlen können, aber wir machen es halt auch nicht nur, weil es lustig ist, sondern weil wir am Ende auch tatsächlich Geld damit verdienen wollen. Wir ordnen uns unter den Auflagen, die wir bekommen, über städtebauliche Verträge, in der Zusammenarbeit mit den Kommunen, wir wollen diverse Quartiere schaffen, aber am Ende müssen wir damit Geld verdienen. Und je mehr Eidechsen wir noch Jahre züchten, bevor wir sie absiedeln können, desto schwieriger wird es, damit Geld zu verdienen. Je länger die Entwicklungen dauern, und in Berlin brauchen wir momentan ungefähr 10 Jahre, um Planungsrecht zu bekommen, desto mehr Zinsen habe ich am Projekt. Leistbarer wird es so nicht. Auf der anderen Seite gibt es doch aufgrund der aktuellen neuen Bundesregierung die eine oder andere Hoffnung, dass manches besser wird, einfacher wird, schneller wird. Wir würden es dringend brauchen.
Okay, die Eidechsen gibt es übrigens auf YouTube zum Nachgucken, das verlinken wir gerne in den Shownotes, wie wir als BUWOG mal Eidechsen umgesiedelt haben und genau ausgerechnet haben, was kostet dann die einzelne Eidechse. Also Nachhaltigkeit, kein Selbstzweck, ist wahrscheinlich bei Ihnen genauso, Levin Fricke. Am Ende, auch wenn Leute ihre Idee pushen und sagen, das ist ein neues Verfahren, das wollen wir nach vorne bringen, die wollen mehr Holzbau machen, am Ende wird geguckt, ist das kostenmäßig zumindest nicht schlechter als alles andere, richtig?
Klar, wird einem immer auf die Finger geguckt, gerade als junges Unternehmen. Gerade wenn man dann auch so einen nachhaltigen Case an den Start bringt mit einem nachwachsenden Rohstoff als Grundlage, wird man natürlich schnell auch so in diese Müsli-Ecke gestellt und dann ist das alles viel zu teuer. Mal zum Thema Leistbarkeit. Es wurde jetzt am 8. Mai ein Edeka-Supermarkt eröffnet, der mit unserem System gebaut wurde. Da sind 11.000 von diesen Holzbausteinen, die wir herstellen, mit Robotern übrigens, verbaut. Bricks nennen wir diese Holzbausteine. Das ging letztes Jahr im Sommer los, die Baustelle, und jetzt wird da schon munter eingekauft. Also ich glaube, man kann dieses nachhaltige Bauen schon leistbar machen, aber klar, in einzelnen Teilbereichen muss man vielleicht auch mal noch in den Vorschuss gehen.
Okay, also Sie alle eint ja hier auf dem Panel, dass Sie eine Idee mitgebracht haben und dass Sie ein bisschen eine Lösung mitgebracht haben für diese vielen gesellschaftlichen Trends. Und vielleicht starten wir tatsächlich mal bei dem einzelnen Baustein oder bei dem Bauklotz. Denn der Stein der Zukunft ist ja vielleicht gar nicht mehr aus Stein oder Beton, sondern aus Holz. TrickBrick ist ein Unternehmen, das 2021 in Stuttgart gegründet wurde. Wir wollen es ein bisschen mal kennenlernen. 2022 wurde ein Produktionswerk in Tübingen eröffnet und dort werden zum Patent angemeldete Holzbausteine hergestellt. Wir haben auch einen kleinen Filmanliegen, der mal im Zeitraffer uns mitnimmt auf eine Baustelle. Herr Fricke, ich glaube, das ist in Frankfurt am Main, wenn ich es richtig weiß. Und das Gebäude steht auch schon.
Richtig.
Ist fertig geworden und steht auch immer noch. Und ich sage mal an die Regie, Film ab.
Ich finde die Idee mit dem Kalamitätsholz super. Wir wollten auf jeden Fall mit Holz bauen. Insofern war das wirklich ein Volltreffer.
Und ich muss auch sagen, es ist wirklich, wirklich super. Es geht super schnell. Und von den Kosten her, es ist sogar ein paar Prozent billiger als Massivhaus. Vor allem bei dieser Baustelle, wo wir das in einer Woche knapp 2,5 Stockwerke, pro Stockwerk ca. 120 Quadratmeter, inklusive Dach fertiggestellt haben.
Das TrickBrick-System ist auch eine Antwort auf das Thema ressourcenschonendes Bauen. Wir haben nicht nur nachhaltiges und nachwachsendes Material, das Holz dafür, sondern haben auch die Möglichkeit, die Module wieder rückzubauen und einer komplett neuen Planung wieder zuzuführen. Das ist wahre Kreislaufwirtschaft.
Ich finde aber diese Idee, hier in einem Haus große Mengen CO2 zu speichern und damit diesen ganzen Bau nachhaltig zu machen, der hat uns letztlich dann überzeugt.
Ja, so sieht das aus bei TrickBrick oder Made by TrickBrick, wobei ich gesehen habe, da sind auch noch andere Partner mit an Bord. Also sie kommen, wenn man sich für ein Haus von TrickBrick oder mit TrickBrick entscheidet, sie kommen nicht mit eigenem Baupersonal, sondern da sind irgendwelche Rohbauer an Bord, richtig?
Genau, den Herrn, der die Baufirma hat man da auch gerade sprechen hören mit dem leichten Akzent, der Edis Janovic. Den haben wir auch nicht bestochen, dass er das gesagt hat. Der hat es schlüsselfertig angeboten. Das war sein eigenes Risiko. Wir produzieren diese Holzbausteine und die kauft dann der Kunde oder eben das entsprechende Bauunternehmen von uns. In dem Fall eben der Edis mit seiner Firma BE Bau GmbH und hat es dann für den privaten Bauherrn an der Stelle umgesetzt. Und vielleicht mal nochmal zum Thema Leistbarkeit. Sie haben es ja richtig gesagt. Wir sind im Herbst 2021 gegründet worden. Und jetzt weiß ich nicht, wie viele Leute hier von Ihnen im Raum vielleicht tatsächlich mal ein Bauprodukt in Deutschland zugelassen haben. Das dauert seine Zeit, wenn man dann mit dem DEBT zu tun hat. Diese Baustelle, das war dann schon im Jahr 2023 das erste mehrgeschossige Wohngebäude, das mit TrickBrick umgesetzt wurde. Der Edeka jetzt eben, ja, doch schon ein recht großes Projekt für unsere Verhältnisse umgesetzt. Also wenn man als Startup gerade in dieser Branche wirklich Gas geben will und diesen Drive auch reinbringt, dann geht da auch was, auch in kurzer Zeit.
So, ich habe gelernt, es gibt ein WS25, das heißt Wandstärke 25, richtig?
Ganz genau. Was man hier in dem Video gesehen hat, das ist ja wie gesagt im Jahr 2023 entstanden, da haben wir das 30 Zentimeter System verbaut. Das ist natürlich je nachdem, was man da als Kunde auch haben will, haben wir das auch weiter im Angebot. Der Edeka jetzt zum Beispiel, der wurde mit unserem WS25 System gemacht, also Wandstärke an der Stelle dann 25 Zentimeter. Und für die Innenwände, für die Liebhaber, haben wir auch noch eins in 15 Zentimeter.
Und jetzt haben Sie gesagt, in dem Film Kalamitätsholz, ein Fachbegriff, den wahrscheinlich nicht jeder kennt. Erklären Sie mal, was hat's denn damit auf sich oder was unterscheidet das denn von anderem Holz?
Ja, sperriger Begriff, kommunikative Herausforderung auch für jemand, der PR macht. Am Ende des Tages Kalamitäten, großflächige Schäden im Wald. Viele von Ihnen wissen es vielleicht, 4 von 5 Bäumen im deutschen Wald sind krank. Wir haben ganz viel Trockenheit, auch jetzt wieder eine drastische Dürreperiode. Wir haben dementsprechend nachgelagert sehr, sehr starken Käferbefall in den Wäldern. Und viel Holz muss eingeschlagen werden, das dann eben gar nicht so gut im Bau eingesetzt werden kann, wie es hätte werden können, wenn man eben den Baum die entsprechende Zeit gegeben hätte. So, diese niedrigeren Qualitäten aus der Forstwirtschaft, aus diesen Kalamitäten, die können wir einsetzen. Wir können aber auch aus dem herkömmlichen Holzeinschlag zum Beispiel die Wipfelschnitte hernehmen. Dank unserer Innovationen wird es möglich. Diese Bricks sind sehr kleinteilig und in dieser Kleinteiligkeit mit einem Dübelsystem verbunden. Das ist schlussendlich unsere Innovation. Darauf haben wir auch in allen relevanten Märkten das Patent. Und damit erweitern wir das Spektrum des einsetzbaren Holzes in der Bauwirtschaft wirklich um Millionen von Kubikmetern.
Ja, ich hatte gelesen, Patent hatten Sie angemeldet 2021 oder 2022, richtig?
Da muss ich ehrlich sagen.
Also auf jeden Fall, das Patent ist da, ja. Und es gibt eine Anlage, wo Sie das fertigen,
genau.
Und suchen wahrscheinlich Partner, die sagen, das ist interessant, da möchte ich mehr damit machen. Herr Schröder, wäre das auch was, wo Sie sagen würden, das ist eine gute Idee, die uns bei zumindest zwei der Megatrends, vielleicht bei der Leistbarkeit, bei der Wohngesundheit, bei der Nachhaltigkeit nach vorne bringt? Und Anschlussfrage, wie sondieren Sie als Architekturbüro eigentlich solche neuen Trends, solche neuen Produkte, neue Baustoffe?
Mhm. Ja, also wir sind da nicht von vornherein festgelegt. Wir bauen auch sehr gerne mit Holz und haben da auch gute Beispiele, Best Practice. Bei der Einführung neuer Baustoffe sind wir an die Regeln der Technik gebunden. Das heißt, ein Baustoff, wenn er denn versagt sozusagen im Bau, dann stehen wir da schon irgendwie an der Front, ne, rein juristisch. Und insofern sind wir sehr dankbar für Vorgänger, die uns vorgemacht haben, dass es ein gutes Beispiel gibt. Da können wir uns dann sehr gerne einklinken. Ich habe gerade schon erzählt, wir bauen auch mit Holz. Wir haben das bisher vornehmlich mit Holzrahmenbauweise gemacht. Ich bin sehr begeistert von Ihrem Produkt und wir haben uns, glaube ich, schon so lose zu Anschlussgesprächen verabredet. Insofern sind wir da sehr offen für den Einsatz und sehen dem sehr positiv entgegen und werden da ja gleich auch nochmal vielleicht drüber sprechen über den Einsatz von Holz.
Ja, also was bei Edeka hält, das wird ja vielleicht auch bei Urbanski Architekten irgendwie statisch durchhalten. Herr Riedel, ich gebe die Frage aber mal weiter. Ein großes Unternehmen, viele Baustellen in Planung, viele Projekte in Planung. Wie sichtet man da neue Trends, neue Baustoffe, neue Produkte und überlegt auch, wer ist ein geeigneter Partner? Nicht mal nur für ein exemplarisches Projekt, sondern wirklich für viel Wohnungsbau in der Strecke.
Alle Teams in der BUWOG, auch im Vonovia-Konzern, eigener Innovationsbereich. Wir screenen laufend den Markt, die Innovationen. Wir veranstalten auch sowas wie einen Baustoff-Award, wo wir gezielt Unternehmen aus der Baustoffindustrie pitchen lassen. Einer der ersten Gewinner war TrickBrick wollen so näher an die Baustoffindustrie rankommen, mit den Innovationen versorgt werden. Nichts gegen die Architekten, aber die sind manchmal so ein bisschen auch Lehmschicht für uns, auch die Generalunternehmer Lehmschicht für uns, wo wir nicht durchdringen. Je mehr und je direkter wir wissen, was in der Baustoffindustrie an Innovationen letztendlich da ist, desto eher können wir auch dafür sorgen, dass die eingesetzt werden. Bei besonderen Unternehmen wie Gropius beteiligen wir uns auch. Das ist nicht der Regelfall, aber hier eine wichtige Ausnahme. Wir wollten dem industriellen Holzbau einen Schub geben, auch einen Innovationsschub. Wir, die am Ende dieses Produkt einsetzen, wollten mitmachen, auch an der Weiterentwicklung des Produktes. Das sind einfach wichtige Dinge für uns, um da weiterzukommen. Und wir kooperieren zum Beispiel VSK-Software zum Thema Digitalisierung des Bauantrags. Wir beschäftigen uns mit dem Gebäudetyp E, den 4000 Normen, die es beim Bauen gibt. Wir sind dabei, eine Typengenehmigung in Dresden, im Bundesland Sachsen einzureichen, gemeinsam mit Gropius, um letztendlich über Typengenehmigung zu mehr Standardisierung zu kommen. Die Bauministerin in Nordrhein-Westfalen hat uns zugesagt, diese Typengenehmigung aus Sachsen wohlwollend prüfen zu wollen, so dass wir letztendlich mit der Typengenehmigung aus Sachsen dann auch in anderen Bundesländern vereinfachte Bauverfahren abwickeln können. Und also Innovation in all seinen Facetten, egal ob in der Serie industriellen Sanierung, Energy Cube, wo wir standardisiert für vorgefertigte Heizzentralen mit Wärmepumpen aufs Dach oder vors Objekt stellen können. All diese Dinge forcieren wir und unterstützen wir, damit wir letztendlich wir als Branche, wir als Unternehmen, als Konzern, die Vonovia entsprechend vorankommen.
Ich gebe die Frage mal weiter, wie innovativ, wie flexibel ist die Immobilienwirtschaft, wie innovativ nehmen Sie die Akteure wahr? Und Herr Schröder, Sie müssen wahrscheinlich was dagegen sagen, dass Sie eine Lehmschicht seien. Also, ja. Architektinnen und Architekten, ja.
Ich bin wie gelähmt. Also mir fällt nichts ein. Ich habe mich bisher nie so empfunden, tatsächlich im Gegenteil. Also wir versuchen natürlich selber auch Motor zu sein und insofern, wie gesagt, nehme ich auch, ist das für auch dieser Impuls heute für mich immer ein Learning, was ich sehr gerne wieder mitnehme in unser Team. Also wir haben ja bei uns auch implementiert eine eigene Abteilung, die sich mit Innovationen auseinandersetzt, ob das jetzt Baustoffe sind. Und ich bin gelernter Maurer, insofern tut es mir dann auch in der Seele weh. Aber ich gebe da tatsächlich mittlerweile dem Holz den Vorzug. Und wenn wir dann preislich das Ganze schaffen, auch vergleichbar zu machen, dann ist es, dann rennt man bei uns auch offene Türen ein und wir haben es auch schon gebaut. Und das System, das muss man ja auch ganzheitlich denken. Es ist ja, wie Sie eben schon gesagt hatten, es ist ja nicht nur die Anschaffung, die Herstellung der Wand, ob es jetzt 25 oder 30 ist, je nachdem, wie auch die Anforderungen des Wärmeschutzes sind, sondern man muss sich auch die Frage stellen, lasse ich die ganze Geschichte sichtbar, mache ich eine offene Installation, da spare ich an ganz vielen Stellen auch Folgekosten sozusagen. Ich habe keine Feuchtigkeit mehr im Bauwerk, weil ich mir den Putz gespart habe. Das sind also Faktoren, die Bauen kompliziert machen, schadensanfällig verlängern, in der Zeit verlängern. Und das sind natürlich alles Faktoren, die am Ende auch Geld ausmachen. Also als Bereitstellung von Geld oder Menschen, die rein wollen und länger Miete zahlen, ne, das hat einfach einen großen Impact und das muss man sich wohlwollend und gut anschauen, aber wir sind da heiß, wir machen das sehr gerne.
Also, aber Herr Schröder, da müssen Sie sich als Maurer gar keinen Herzschmerz mehr machen, die Bricks kann man einfach mauern. Das hat bis jetzt noch nie ein Zimmermann gemacht bei Trickbrick, das waren immer Maurer und dann
Effekt. Gut, also auf der Baustelle persönlich alle zusammen. Frau Krosno, Sie sind auch ursprünglich Architektin, mal gewesen, mal gelernt. Ist das die Zunft der Lehmschicht oder diejenigen, die innovativ eigentlich vorangehen?
Ja, gute Frage. Also ich bin ja nicht mehr Architektin. Also ich habe Architektur studiert und habe dann tatsächlich ich war in China und wollte bunte Quartiere schaffen, flexible Quartiere, wollte die Welt verändern und habe festgestellt, dass die Architekten nicht so viel zu sagen haben, sondern eben diejenigen, denen die Grundstücke gehören und man zeichnet dann eben das, was die Eigentümer wollen. Ja, deswegen bin ich dann in die auf die Eigentümerseite gewechselt, habe nochmal Real Estate studiert, aber ist auch schon 20 Jahre her und bin in der Projektentwicklung gelandet und setze mich jetzt dafür ein, dass mehr Otto-Normalverbraucher Wohnungen kaufen und da auch rein investieren und keine Angst davor haben und auch keine Angst davor haben, dass sie sich da irgendeinen Schrott einkaufen und dass sie aber auch zu einem guten Preis einkaufen natürlich, ja, weil niemand kann sich hier leisten, zu teuer einzukaufen. Und ich sehe schon, dass der Trend dazu da ist, ne, zu die Materialien zu wechseln, die Arten der Quartiere zu wechseln. Wir alle wollen flexibel wohnen und mit einem Leichtbau geht das viel einfacher, als wenn ich da einen Betonbau habe, ne? Wenn ich da ein Zimmer mehr brauche oder weniger oder eine Grundrissänderung, dann ist das beim Holz einfach sehr viel einfacher als bei allem anderen. Und Immobilien werden auch einfach günstiger, wenn ich sie in 2,5 Wochen oder 2,5 Monaten oder wie auch immer es in echt dauert, ja, hinstellen kann. Also deswegen würde ich sagen, bin ich ein großer Fan, finde ich gut.
Herr Fricke, da haben wir ja den Zeitablauf im Zeitraffer so ein bisschen gesehen. Das ging ja nach wenigen Tagen, war das Schluss. Wie lange haben Sie da gebraucht?
Das für den Rohbau jetzt? Ja. Insgesamt 6 Tage inklusive Dachstuhl. Und da muss man dazu sagen, die Firma hat das zum ersten Mal gemacht mit Trickbrick und auch zum ersten Mal mit Holz gearbeitet. Also wie gesagt, davor eigentlich nur Kalk, Sandstein und Stahlbeton.
Das ist sehr schnell. Frau Kosno, Sie kennen das, was Verbraucher bewegt, auch die Vorbehalte, die Verbraucher vielleicht haben oder Käufer vielleicht haben. Wie ist das generell mit dem Baustoff Holz? Wird da doch noch so gegen die Wand geklopft? Gibt es da klassische Vorbehalte, was den Brandschutz angeht, was den Schallschutz angeht? Oder überwiegt eigentlich der Vorteil Wohngesundheit und Nachhaltigkeit?
Also, was ich so mitbekomme, ist eher der Vorbehalt gegen, ich würde sagen, eher Betonneubauten sind eher schwierig. Ne? Da gibt es den Spruch, ein Altbau ist ein Altbau, ein Neubau wird ein alter Bau. Den habe ich jetzt bei Holzbau noch nicht gehört. Ich war jetzt auch gerade neulich verantwortlich für ein Quartier, nur aus Holzbauweise, und das wurde sehr positiv aufgenommen, ja. Also auch wegen des Materials, also auch wegen des Holzes. Allerdings muss man sagen, dass das noch aus der sehr ersten Zeit des Holzbaus stammte und viele Probleme hatte links und rechts, und das ist dann natürlich schon Thema, wenn man dann sieht, die Kosten können sich auch nach hinten nochmal nach vorne entwickeln, das ist dann ein Thema, aber ansonsten würde ich sagen, das ist eher total positiv, also auch wenn man Wohnungen zeigt, man kommt rein, man sieht direkt das Holz, man riecht es, dann findet das eigentlich, passt jeder richtig gut.
Also ist Generation Z tauglich, der Baustoff sozusagen.
Yes.
Herr Schröder, kommen wir mal zu Ihrem Bereich. Anders planen, anders Gebäude konzipieren, vielleicht Grundrisse anders machen. In der Planung kann man vieles richtig machen, bevor dann eben der erste Stein verbaut ist. Sie haben uns einige Ansätze mal mitgebracht. Da haben wir ein paar Charts, die wir jetzt einspielen können. Megatrend demografischer Wandel. Das liegt auf der Hand.
Genau. Also wir müssen uns einfach dem Markt der Zukunft stellen. Ich habe übrigens, um das nochmal abzuschließen, auch nicht nur den Bereich der Architektur bekleidet, sondern wir haben auch parallel eine eigene Projektentwicklungsgesellschaft, wo wir auch versuchen, niederschwellig Wohnraum zu schaffen. Und damit müssen wir uns auch zwangsläufig mit dem Markt auseinandersetzen. Man sieht hier eigentlich ganz gut, das, was sich da tut, ne? Also der Anteil der Bevölkerung wird in den nächsten 15 Jahren auf knapp ein Drittel der deutschen Bevölkerung auf 65 plus ansteigen. Das heißt, das ist wirklich ein veritabler Markt. Ich vermute mal, dass ich hiermit weiter.
Wir können damit weiterklicken,
super.
Ja, klar.
Ja. Genau, das ist einfach mal kurz hier zusammengefasst, ein bisschen netterweise. Dann ist einer der Megatrends natürlich das Universal Design. Das ist vorhin schon mal angeklungen. Also man möchte ja, also was bedeutet Nachhaltigkeit? Nachhaltigkeit bedeutet eben auch, dass ich zu allen Lebensphasen in meiner Immobilie eigentlich bleiben kann, dass ich nicht, wenn ich Kinder habe, wenn ich arbeite, wenn ich älter werde, schwellenlos sein muss, umziehen muss, weil das meine Immobilie nicht mehr funktioniert. Insofern ist unser Ansatz eigentlich heute, dass wir versuchen, ein inklusives Haus zu schaffen mit nahezu 100% Barrierefreiheit als eine Art Selbstverständlichkeit. Ne? Also die Landesbauordnung in Berlin, die zieht nach, die verlangt seit Anfang des Jahres von uns eine 75-prozentige Quote. Spielt für uns keine Rolle, weil wir es sowieso schon machen. Ne? Und insofern begegnen uns Neubauten heute im Bereich Mehrgenerationenwohnen, die wir selber entwickeln, wo einfach die Bewohnerschaft schon für sich als Familie auf uns zukommt und sagt, ich möchte gern als Familie, ich möchte aber auch für meine Eltern irgendwie Wohnraum haben, geht das nebeneinander? Können wir Flexibilität haben? Haben wir Gemeinschaftsräume, wo wir uns als Gruppe auch treffen können, wo wir haben es vorhin ja gehört, also eine Identität schaffen in dem Quartier, das wir entwickeln. Wir bedienen natürlich auch den Premium-Markt. Der Premium-Markt folgt aber tatsächlich auch anderen Gesetzmäßigkeiten. Ne? Also da steht tatsächlich die Wertschöpfung im Vordergrund. Wir haben jetzt hier an dritter Stelle einen inklusiven Holzbau. Da haben wir Wohngruppen zusammengefügt. Das haben wir mit der Aktion Mensch zusammengebaut, das Bauvorhaben, und betrieben wird sich die Stephanus-Stiftung. Da haben wir WGs geschaffen, wo Menschen mit und ohne Behinderung zusammenleben. Die ohne Behinderung, die studieren, die sind Pflegestudierende und zahlen keine Miete. Dafür verpflichten sie sich für Sozialstunden, die sie dann sozusagen an den anderen Menschen dann bringen. Und die wohnen in einer WG zusammen. Das Ganze inklusiv. Oben drauf gibt es noch Wohnungen, die am freien Markt vermietet werden, dass das Ganze auch wirtschaftlich wird, ist auch eine Frage der Förderung, aber es ist wirklich so gelebte Inklusion, und es ist ein reiner Holzbau. Und was für uns jetzt natürlich, viele werden das, wir wissen in der Audience, ein Riesenthema ist es natürlich das Gebäudetyp E, Klammer auf, ist natürlich momentan auch nur ein hohler Vogel, wo noch keiner so genau weiß, wie man das mit Leben füllen soll, Klammer zu. Wir haben versucht, unseren eigenen Gebäudetyp E daraus zu machen. Also wir nehmen natürlich sehr gerne die Vorgaben der Bundesregierung mit, wenn sie uns den gesetzlichen Boden dafür schaffen, dass wir von den Regeln der Technik an der Stelle abweichen dürfen, indem wir zum Beispiel auch den Schallschutz unterbieten dürfen. Das ist ein ganz heikles Thema, hatte ich mich vorhin schon mit Herrn Riedel zu unterhalten, was natürlich sehr schadensträchtig ist. Aber auch so, also die Stadt Hamburg hat da super vorgelegt, die hat so einen Katalog für günstiges Bauen aufgelegt, wo man einfach auch wie in so einem Backrezept ankreuzen kann, wo ich nochmal sparen möchte. Und wenn die Bewohnerschaft dann damit d'accord ist, also wenn das einfach eine durchkommunizierte Vorgabe ist und das vielleicht sogar tatsächlich eine Art Zielsetzung für das gesamte Projekt, dann kann man sich auch darauf verständigen, einen Keller wegzulassen. Da ist richtig Musik drin, ne? Da kann man richtig in den Quadratmetern sparen. Schallschutz ist gerade genannt worden, Ausstattung, Heizung, ne? Also brauche ich eine liebgewonnene Fußbodenheizung, weil das mittlerweile schon die Regel der Technik ist, aber wir haben sie ja früher auch anders gebaut und es funktioniert auch und wir können da einfach Euros sparen. Und so haben wir jetzt gerade so ein ganz tolles Bauvorhaben, was wir jetzt gerade aufstritten, eine Baugruppe, die genau das so als Zielsetzung hat. Also wir als Architekten, als Planer, wir sind ja von der ersten bis zur letzten Minute dabei. Wir müssen uns immer die Frage stellen, was ist das Wichtigste in diesem Projekt? Was ist sozusagen die oberste Prämisse? Und wenn die Errichtungskosten und der niederschwellige Zugang für Menschen mit mittleren Einkommen die oberste Prämisse ist, dann müssen wir alles diesen Kosten halt unterordnen, ne? Und das widerspricht manchmal, manchmal auch dem Nachhaltigkeitsgedanken. Mhm. Und trotzdem muss man sich da auch ehrlich machen, sozusagen.
Dieser Gebäudetyp E, das bezieht sich ja vor allem auf den Mietwohnungsbau. Oder wie nehmen Sie das Thema wahr?
Nee, also wir sind sogar sehr dankbar, wenn es nicht im Mietwohnungsbau ist, weil es vertraglich noch eine andere Regulierung ist, sozusagen, ne? Also wir stellen jetzt gerade eine Baugruppe zusammen, eine Bauherrengemeinschaft mit 24 WEs und das ist alles Eigentum. Das heißt, wir schon im Exposé kommunizieren wir durch, was die Zielsetzung ist, dass wir eben hier auf bestimmte Standards verzichten. Aber das ermöglicht den vielen von denen dann erst tatsächlich den Zugang zum Eigentum an der Stelle. Ne? Mhm. Ich kann noch mal kurz weitergehen. Bezahlbarer Wohnraum, wir haben gerade drüber gesprochen. Wenn wir über Baukosten sprechen, dann ist es natürlich total wichtig zu wissen, wie viel machen denn die Baukosten an einem Gesamtprojekt aus? So, ne? Und wenn ich schon, also wir haben das jetzt hier mal anhand von zwei Projekten von uns durchevaluiert, wenn ich schon allein in Kreuzberg 45% Geld ausgebe für das Grundstück, ja, dann relativieren sich die Baukosten natürlich, ne? Also wenn ich das mit einem gemeinnützigen Träger mache oder einer Baugruppe, dann ist es nochmal anders, dann sieht es noch besser aus, wenn ich natürlich noch einen Bauträger dabei habe, der zu Recht natürlich Gewinn machen muss. Niemand
Ich würde mir wünschen, dass 33% Gewinn, was einer Aufschlagsmarge von 50% entspricht, die Regel ist. Ich fürchte, die meisten ihrer Auftraggeber werden es ein bisschen günstiger geben.
Genau, ist jetzt ein Beispiel, ne, eine Evaluation. Man muss es natürlich auch über den gesamten Wertschöpfungszeitraum rechnen, ne? Das ist jetzt über 4-5 Jahre. So, und das Gleiche haben wir jetzt in Lichtenberg und da spielt natürlich der Einkauf des Grundstücks eine Riesenrolle. Also wenn wir ein Grundstück für, ich sag mir jetzt 1.500 Euro einkaufen, ne? Und wir haben Projektkosten von sagen wir mal 5.000 Euro, 5.500 Euro, dann sind die Baukosten viel nennenswerter und dann spielt auf einmal tatsächlich eine Rolle, wie viel wir da sparen können, ne? Hier ist einfach nochmal so eine, wir machen ja auch ständig Evaluationen, wo können wir tatsächlich Euros sparen. Hier sind diese drei Kennwerte, die wir genannt haben, der Gebäudetyp E als ein innovativer Ansatz der Bundesregierung. Dann haben wir hier die Beispiel Hamburg. Hamburg spricht immer davon, dass sie es schaffen, auf einen Quadratmeter bis 2.000 Euro einzusparen. Da lohnt es sich mal, in den Katalog reinzugucken. Bestimmte Sachen sind auch einfach so ein paar heilige Kühe, die man nicht schlachten sollte. Also aus meiner Sicht heute.
Was wäre da zum Beispiel dann weg?
Naja, also man, da geht's
mal. Das Dach? Nee. Nee, das M in Hamburg.
Ah ja, okay, stimmt, da ist schon ein bisschen eingespart, ja.
Ja, das Harburg. So. Ja.
Nein, aber im Ernst, was
ist Hamburg, Harburg, das ist nichts.
Ah, okay. Was sind die größten Treiber?
Genau, also wir hatten das unten mal zusammengefasst, wie gesagt, also manchmal diskutieren wir über Sachen, die am Ende im Projekt nicht mehr so viel ausmachen, aber so große Big Points, die haben wir hier halt mal genannt, also in einem Gebäude keinen Keller zu geben, sondern stattdessen für Abstellräume entweder in den Wohnungen zu sorgen, ne? Also die Landesbauordnung möchte da gerne einen Quadratmeter sehen, oder aber außerhalb der Hülle sozusagen, der beheizbaren Hülle, ne? Abstellverschläge zu schaffen, da kann man schon mal 800 Euro sparen. So,
das sucht sich leider nicht der Auftraggeber oder der Bauherr aus, sondern das ist die Kommune, die uns den Stellplatzschlüssel vorschreibt. Wir kämpfen, wo immer es geht. Also für mich ist das genau die richtige Aufstellung. Also 10 mal 30 Euro sind auch 300 Euro, wichtig, aber viel wichtiger sind die 800 Euro vom Tiefgeschoss. Also nach unten bauen ist immer das teuerste Bauen und dass das den wenigsten Ertrag bringt. Wo immer wir es schaffen können, gemeinsam Untergeschosse einzusparen, indem wir weniger Parkplätze errichten, weil in der Regel die Stellplätze auch gar nicht mehr notwendig sind, ja. Wenn wir Mobilitätskonzepte anbieten und so weiter in Quartieren. Das ist ein ganz wesentlicher Schlüssel. Allerdings einer, wo wir gemeinsam, glaube ich, noch Überzeugungsarbeit bei den Kommunen leisten müssen, weil wir das einfach oft nicht wegbekommen.
Genau, Stellplatzschlüssel ist in Berlin lediglich ja für die Fahrräder, ne? Also ein Pkw-Stellplatzschlüssel haben wir zum Glück nicht. Das würde uns, glaube ich, alle den Kopf kosten am Ende. Also hier, ne, das sind so Ideen, die wir dann einfach so mit auf die Straße bringen, wo wir sagen, wir vergrößern den Eingangsbereich, haben da große Möglichkeiten, Fahrräder abzustellen, Tischtennis mal unter Dach zu spielen, wenn es nieselt oder so, und auch Teil der Begegnungsfläche zu sein, sozusagen. Ne?
Also das sind aber auch eine Garage oder Stellplätze für größeren Quartier für 1000 Fahrräder ist auch nicht nur ein Baukostenblock, sondern auch nimmt Kubatur in Anspruch.
Das funktioniert nur dezentral, das schafft man nicht en bloc sozusagen. Ne? Gut.
Das mal ein paar Eindrücke, nicht jedes Detail konnte da jetzt nachvollzogen werden, haben wir aber alles im BUWOG-Blog dann zum Nachgucken und Nachlesen, und ich sehe schon die Kostengruppen und alles, was Sie da an Berechnungen angestellt haben, wird mit großem Interesse verfolgt werden. Man hat den Eindruck, es geht ganz viel um Zahlen, es kommt irgendwie ein neues Zeitalter des Verzichts. Wir verzichten auf den Keller, wir verzichten auf vielleicht Steckdosen, wenn wir damit mit dem Gebäudetyp eh ein bisschen günstiger unterwegs sind. Frau Wara, ist das ein Eindruck, den Sie auch haben aus den Gesprächen mit Menschen aus der Immobilienwirtschaft? Also hinter jedes Detail wird ein Preisschild gehängt und man sagt, naja, vielleicht brauche ich auch die Fußbodenheizung nicht, sondern es tut eine günstige Variante. Ist das so ein etwas, worauf wir uns einstellen können? Was jetzt gebaut wird, wird vor allem von Verzicht geprägt sein?
Boah, gute Frage.
Auch so optimistisch,
ich glaube,
oder?
Ich glaube auch nicht.
Nein. Ist Verzicht ein optimistisches Wort?
ich glaube, dass es nicht so ist, aus zwei Gründen. Also erstens bin ich wieder bei dieser Sowohl-als-auch-Logik. Es ist ja nicht schlimm, dass es auch solche Angebote gibt, ergänzend. Ich glaube, wir brauchen einen guten Mix, und schauen wir uns vielleicht die Automobilbranche an. Grundsätzlich, was das angeht, es gibt ja auch unterschiedliche Autos und Autotypen und Autoklassen für unterschiedliche Geldbeutel. Es ist irgendwie seltsam, dass es in den Wohnungssegmenten immer nur so starre Konzepte und Bepreisungen gibt. Also vielleicht hat jemand auch wirklich gar kein Problem, auf einen Keller zu verzichten. Ich habe sehr lange ohne Keller auch gelebt und es ging irgendwie. Und klar kann man jetzt auch sagen, so ein bisschen mehr trendphänomenartig, das zahlt ein auf den Minimalismus-Trend, dass Leute halt auch tendenziell weniger haben wollen. Und ich glaube, das ist schon eine Entwicklung, die es gibt. Aber eben, wir sind in so ausdifferenzierten Zeiten, das ist halt für manche relevant und das ist wieder für eine bestimmte Lebensphase relevant. Und dann gibt es vielleicht andere Lebensphasen oder andere Menschentypen, die dann das volle Programm möchten. Und vielleicht kann man auch, wenn man da ein bisschen was einspart, ich denke immer netzwerkartig, eine andere Immobilie doch kostengünstiger gestalten, die vielleicht mehr hat. Ja, also ich glaube, das ist vollkommen in Ordnung, dass man da beides hat oder ausdifferenziertere Angebote. Und gleichzeitig hat es ja auch immer eine natürliche Grenze. Also wenn ich zu viel einspare und nur auf die Kosten schaue und nicht die anderen Themen realisiere, dann habe ich irgendwann keine Nachfrage mehr. Und deswegen ist eigentlich auch der Markt schon gezwungen, bis zu einem gewissen Punkt auch die unterschiedlichen Bedürfnisse und Bedarfe auch zu realisieren, weil sonst wird es sehr fad. Und ich glaube sogar daran, das mag vielleicht etwas naiv sein, aber dass es doch noch Idealisten oder Visionärinnen, Pioniere gibt in den unterschiedlichen Branchen, die wollen dann auch, die haben vielleicht wirklich auch noch zusätzlich selber den Anspruch, auch gute Projekte in die Welt zu bringen. Und das eine gegen das andere auszuspielen, ist, glaube ich, nicht die idealste Richtung. Ja.
Ergänzend?
Ja.
Levin Freger?
Also ich unterstelle jetzt mal, dass ich hier der Jüngste in der Runde bin und ich muss auch sagen, ich habe auch gar keinen Bock auf Verzicht. Nee, also im Ernst, also keine Ahnung, die Boomer vor uns haben irgendwie jahrzehntelang Highlife gemacht und jetzt sollen wir verzichten, also sehe ich ehrlich nicht ein. Also deswegen, was ich vorhin habe anklingen lassen, war schon ernst gemeint. Wir müssen das hinkriegen, diesen Wachstum immer noch zu haben, aber ihn halt vom Ressourcenverbrauch zu entkoppeln. Also der Michael Braungart, der dieses Cradle-to-Cradle-Prinzip erfunden hat, das ist also die Champions League der Kreislaufwirtschaft ist, der sagt da immer als Beispiel den Kirschbaum. Ein Kirschbaum, der produziert viel zu viele Blüten. Der ist völlig drüber. Also Blüten ohne Ende, die werden auch nicht alle bestäubt. Das ist aber völlig okay, weil die Blüten irgendwann mal dann, wenn der Frühling halt zu Ende ist, auf den Boden fallen und dem Boden aber nichts Schlechtes tun, sondern im Zweifel die Bodenqualität noch ein bisschen aufwerten. Und das müssen wir doch in der Materialität und dann in den Gebäuden, die wir erschaffen, in Zukunft auch hinkriegen. Also einfach was Lebenswertes erschaffen, ohne dass wir an jeder Stelle überall verzichten müssen. Ich glaube schon, dass das möglich ist.
Ja, aber gleichzeitig,
also, Entschuldigung. Ja. Ich finde, so ein bisschen rausstreichen ist schon okay. Ja, also der Titel war ja auch, wir bauen wieder. Krise vorbei, wir bauen wieder so. Also ich finde, jede Krise kann auch schafft auch eine Bereinigung. Und es ist schon die Frage, müssen wir jetzt, wenn wir irgendwie ein Haus haben, was zweifach verglast ist, müssen wir die Fenster wegschmeißen und da dreifach verglaste Fenster hin, also einbauen. Ja, also ich glaube schon, dass so ein gewisses Maß an Menschenverstand und total sinnvoll ist auch am Bau. Und dann ist es kein Verzicht. Ja, dann lebe ich immer noch gut. Und ich muss mir nur überlegen, brauche ich jetzt die super Top-Vollausstattung oder reicht mir eben das, was jetzt gerade für mich gut ist und was ich dann in 10 Jahren, aber was ich auch in 10 Jahren nicht überholt hat, ja, weil das wissen wir auch alle, diese ganzen super Top-Gebäude, als wir alle noch in die Büros gegangen sind, wo man nie das Licht anbekommen hat, die Klimaanlage nie anbekommen hat und so weiter, ja, also back to basic, finde ich nicht schlecht, ja.
Nee, sehen wir genauso. Und was wir halt auch erleben in unserem Alltag ist halt, ich weiß nicht, ich baue, glaube ich, seit über 20 Jahren und als ich angefangen habe mit dem Wohnungsbau, war es ganz selbstverständlich, dass zu einer Wohnung ein PKW-Stellplatz gehört hat. Und einer der großen Megatrends ist ja tatsächlich das Sharing, das Vernetzen miteinander. Und da ist, glaube ich, einfach die Entwicklung der Vorteil. Ne? Also es muss ein Verzicht, es ist einfach ein natürlicher Trend sozusagen, dass man sich Fahrzeuge teilt, dass man die elektrisch auflädt, dass man überhaupt ein Mobilitätskonzept hat, dass es eben nicht nur Fahrzeuge sind, weil ja auch viele gar keinen Führerschein mehr haben hier innerstädtisch, sondern dass es andere Mobilitätsformen gibt, die man sich eben teilt. Und dann ist natürlich so ein Stellplatzschlüssel, wie wir ihn in Wien zum Beispiel haben, ja total in Frage zu stellen. Ne? Das ist braucht man in der Stadt nicht mehr. Ne? Auf dem Land sieht die Welt ein bisschen anders aus. Wir bauen jetzt gerade in Templin ein Mehrgenerationsprojekt in einer großen Brauerei. Und da ist es auch klar, dass viele von den Menschen dort ein PKW brauchen. Ne? Einfach weil sie andere Ziele haben als den Ort da auch im Leben, ne? Und das ist aber in der Stadt anders sozusagen. Und insofern kann ich heute sagen, wenn ich ein Projekt an den Markt bringe, was 100 Einheiten hat, dann gibt es vielleicht 30, 40, maximal 50 Parteien von denen, die einen Stellplatz haben wollen, so, ne? Und die anderen, die denken da gar nicht drüber nach, innerstädtisch.
Ich habe auch kein Problem mit Kreislaufwirtschaft. Wir sind Gründungsmitglied von Madasta. Das ist in der DNA von uns Projektentwicklern. Aber was nicht funktioniert ist, wir können nicht von Woche zu Woche, von Monat zu Monat die Standards erhöhen und glauben, dass das leistbar bleibt. EFH 40 wird zu EFH oder EH 55. Städtebauliche Verträge, Stellplatzschlüssel, ökologische Anforderungen, Eidechsen-Hosting, you name it. das kostet alles Geld. Und wenn wir am Ende, egal ob im Mietsegment oder im Eigentumssegment leistbar bleiben müssen, müssen wir uns überlegen, wo eben auch Verzicht, finde ich ein uncooles Wort, aber wo wir eben auch angemessen in irgendeiner Form bleiben. Und das Beispiel aus der Autoindustrie ist ja super. Es gibt Nachfrage nach dem, keine Ahnung, VW Skoda, genauso wie nach einer Mercedes S-Klasse. Wir bedienen ja auch unterschiedliche Segmente. Aber was nicht funktioniert, ist ständig die Standards, auch durch Regulierung, die Standards hochtreiben und glauben, dass es am Ende leistbar bleiben kann, weil das wird's nicht sein. Insofern die Initiativen mit dem Gebäudetyp E, mit dem seriellen Bauen, jetzt mit der Vereinfachung der Bauordnungen. Mal sehen, was da jetzt alles aus der Regierung auf uns zukommt. Aber zumindest ist für mich spürbar, dass das Sentiment mal in die richtige Richtung geht, weil so weiter tun und die Standards erhöhen, aber glauben, dass es leistbar bleibt, ist eine Illusion.
Sie haben die Nachfrage gerade schon angesprochen und da möchten wir noch mal einen Impuls reinbringen von Anaïs Cosno und dem Happy Emo Club. Angetreten, um neue Nachfragende zu bilden, heranzuzüchten und zu sagen, Frauen haben bisher eher wenig Immobilien gekauft und daran wollten sie etwas ändern, richtig?
Genau, also wir sind, wir sind angetreten und wir haben uns gefragt, ne, warum ist das so? Warum haben viele Männer hier im Raum wahrscheinlich auch Immobilienbesitz und so wenige Frauen haben Immobilienbesitz? Und woran liegt das? Und dafür sind wir angetreten, das zu ändern. Also wir bringen gezielt Frauen bei, wie man in Immobilien investiert, wie das gar nicht unkompliziert ist, worauf muss man achten, und versuchen da alle Ängste und Sorgen zu nehmen und aber auch einfach ganz aufzuklären, ne? Also so.
Also sie informieren auch zu Berechnungen, wie finde ich einen Kredit, ab wann rechnet sich eine Wohnung, die ich bei ImmoScout gefunden habe. Neubau oder Altbau, was ist der richtige Grundriss etc. etc. Die ganzen Fragen, die einem auf dem Weg zum Notar so durch den Kopf gehen, ne?
Genau, und auch, was mache ich, wenn ich da doch nicht mehr wohnen will? Was mache ich, wenn ich ins Ausland gehen will und so, ne? Es gibt ziemlich viele Sorgen rund um das Thema Immobilien und die sind total, wenn man sie einmal durchdenkt, total einfach lösbar, ja.
Also. Und wir gucken es uns mal an, weil sie sind auch extrem aktiv bei LinkedIn und auch bei Instagram. Wir haben einen kleinen Film und lernen Zeynep kennen, eine ihrer Kundinnen, die sie auf dem Weg zum Notar begleitet haben und vielleicht darüber hinaus. Also wir haben einen kleinen Filmanliegen, gucken wir mal rein.
Hallo, lange nichts mehr gehört von mir. Urlaub, Urlaub, Urlaub. Ich bin aber jetzt auf dem Weg zu meiner Lieblingsnotarin, weil eine Teilnehmerin unseres Bootcamps jetzt ihre erste Wohnung kauft, unterschreibt und ich habe schon das passende Geschenk dabei und ich hoffe, alles klappt. Ich halte euch auf dem Laufenden. So, ich habe hier auf Zeynep gewartet im Notarraum und ich glaube, hier kommt sie. Ich nehme euch mit. Zeynep habe ich auf der Straße getroffen vor 2 Monaten. Und sie war so ein bisschen, hier ist sie.
Hallo. Hallo. Ja, also ich hatte ein bisschen Sand im Getriebe, würde ich sagen.
Genau, Sand im Getriebe. Und das hat sie aber so motiviert, dass wir uns getroffen haben, dass sie jetzt 2 Monate später hier beim Notar mit mir sitzt. Wie findest du das? Wie fühlst du dich?
Also ich bin sauer aufgeregt, aber es ist, glaube ich, ein guter Schritt. Und danke, dass du dabei bist.
Genau, bin dabei, deshalb kann gar nichts schief gehen.
So, Zeynep, nach der Beurkundung, wie geht's dir?
Erleichtert. Das Adrenalin fällt jetzt ab.
Sehr gut. Dann, ab jetzt bist du Wohnungseigentümerin. Herzlichen Glückwunsch. Yay.
Da kann der Immobilienkauf ja mal richtig Laune machen.
Ja.
I'm so excited, heißt er da am Ende. Eine Bootcamp-Teilnehmerin, das klingt aber ein bisschen martialisch. Das heißt, die Leute gehen ein paar Wochen durch ein Trainingslager, bis sie dann fit sind für den Immobilienkauf. Oder wie läuft das ab?
Ja, 3 Monate und danach muss die Wohnung gekauft werden, genau. Nein, also man hat Zeit, ne? Man kann kaufen, wenn man will. Aber wir sind in 3 Monaten durch mit unserem Wissen. Und danach gibt es uns noch als Community. Und die meisten kaufen so innerhalb von 3 Monaten bis ein Jahr die erste Wohnung. Und danach, also wenn man es einmal gemacht hat, das kann man wirklich nur sagen, kaufen viele dann die zweite, dritte, vierte Wohnung. Weil ich glaube, viele haben einfach Angst vor dieser, vor diesem ersten Schritt. Das ist auch ganz klar, ja. Ich meine, wer hat schon was für 250.000 Euro mal gekauft? Da hat man einfach Schiss. Und wenn man eine Community hat, die einem dabei hilft, die einem sagt, du hast alles geprüft und so, dann ist das alles einfach. Und ich glaube, das ist tatsächlich was, was ja, was sich Vertriebler und die Immobilienwirtschaft einfach überlegen muss, wer ist der Kunde, wer ist die Kundin und wie kann man da den Weg einfacher machen, um wie kann man da mehr die Hand reichen, um die dann auch übers Ziel zu führen.
Super, aber cool. Bleiben wir nochmal bei der Zenneb. Sie sagen, die haben Sie getroffen auf der Straße. Bei irgendeinem Event oder wo trifft man Kundschaft? In dem Fall auf der Straße.
Nö, die Zenneb war eine Kundin von uns und Bootcamper vorbei und ich habe sie wirklich auf der Straße getroffen und gefragt, ne, ob sie jetzt eine Wohnung gekauft hat oder nicht. Und nein, hatte sie nicht. Aber das hatte sie ja motiviert, wieder zu starten und dann ist das bei rausgekommen.
Und müssen Immobilienunternehmen sich anders präsentieren? Müssen die andere, ja, ich sag mal, Informationsangebote, andere Dialogangebote machen an die Zielgruppen von morgen? Sie haben ja eingangs gesagt, die Zielgruppe von morgen ist jung und sie ist weiblich.
Ich glaube, Transparenz ist wichtig, weil ich glaube, dass das, was wir alle kennen, Luxus-Exposés, schwierig sind. Also ich glaube, jeder, der eine Wohnung kaufen möchte oder viele, die eine Wohnung kaufen möchten, möchten wissen, was sie da kaufen. Die möchten das selber durchrechnen. Die möchten wissen, was sie da kaufen und die möchten sich jetzt hier nicht verarscht fühlen. Ja, die möchten jetzt keinen Fonds aufgedrückt bekommen, sondern möchten wirklich was Handfestes, was sie auch verstehen. Und ich glaube, da ist es wichtig, besser zu kommunizieren. Also wirklich ehrlich die Zahlen auf den Tisch zu legen und zu sagen, ja, auch Miete, also auch Renditen realistisch einzuschätzen und vielleicht keine Mietgarantien für 2-3 Jahre zu geben. Das kennen wir ja alle, diese Fänger-Ideen, ja, sondern einfach wirklich ehrlich die Wohnung. Also ehrlich das beste Produkt, leistungsfähige Produkt zu schaffen und das dann auch transparent an den Markt zu bringen.
Und Sie haben immer noch mit Zenneb Kontakt und die kauft auch weiter Immobilien.
Ja, ich habe noch Kontakt, ich habe noch ihre Handynummer. Die hat auch gerade in Leipzig nochmal was gekauft.
Wir hätten auch Wohnungen in Leipzig.
Sehr gut.
Wir sollten im Gespräch bleiben.
Gut, also da bahnen sich die nächsten Kooperationen an. Wir könnten noch ganz viel sprechen über Innovationen, über Ideen, über Lösungen für die Immobilien der Zukunft. Ich möchte Sie zum Schluss noch fragen, was sind beispielhafte Projekte, auf die Sie draufschauen und sagen, da gibt es Zukunft schon zum Anfassen. Da kann man schon durch die Quartiere durchgehen. Die sind vielleicht mit Holz, die riechen vielleicht gut, Frau Ware. Ich weiß, die Sensorik mit allen Sinnen ist gefragt. Was kommt Ihnen in den Kopf? Gute Beispiele jetzt schon zum Angucken.
Also wir waren mit unserem Büro letztes Jahr, nee, Anfang dieses Jahres in Hamburg und haben uns da dieses Holzhochhaus in der Hafen City angeguckt. Das fand ich schon toll. Es ist einfach, also wir bauen auch mit Holz und wir haben auch das höchste Holzhaus in Wilmersdorf gebaut, aber ein Hochhaus haben wir uns noch nicht zugetraut. Und dann ist da unten der Greenpeace-Laden drin. Also es ist wirklich sehr rund, möchte ich mal sagen. Und das ist wirklich ein tolles, richtungsweisendes Projekt, wo langfristig CO2 gebunden ist in im Hochhaus. Das finden wir sehr gut und auch von dem Nutzungsmix, ne, das Eigentumswohnung, geförderter Wohnungsbau, das ist schon ein tolles Projekt.
Wir machen die Runde weiter.
Also ich würde in Berlin bleiben, in Weißensee, das Quartier Wir von der Genossenschaft. Das ist einfach ein radikal durchmischtes Quartier, was auch in Holzbauweise errichtet wurde und was eben genauso ist, ja. Also das ist, man kommt rein und man hat einfach ein gutes Gefühl, es riecht gut. Und das Beste ist aber tatsächlich die Durchmischung. Also da wohnt jeder neben jeden. Es gibt Geflüchtete, es gibt eine queere Jugend-WG, es gibt ein Schwimmbad, alle treffen sich da. Es gibt geflüchtete Kinder, es gibt Demenz-WGs, es gibt Alten-WGs und es gibt eben auch ganz normale Genossen, die da wohnen. Und das ist einfach total schön, ja. Es ist eine wahnsinnige Durchmischung. Man kommt da nachmittags hin, die Kinder sind auf so einem Platz in der Mitte und irgendjemand kommt und war beim Edeka, hat Eis für alle gekauft und so. Das ist einfach wirklich so ein Platz, wie man sich das vorstellt, eine Gemeinschaft. Und das finde ich schon ein ganz tolles Quartier. Also ich glaube, Durchmischung ist sehr wichtig, wenn man wenn man divers und nicht alleine wohnen will, aber auch mal seine Ruhe haben kann, wenn man möchte.
Das ist das einzige Holzbauquartier, das ich faktisch, Sie haben ja nach einem Quartier, glaube ich, gefragt, genau, ja, durch das man wirklich schon durchlaufen konnte, das ich besichtigt habe, war von der Buwok hier in Berlin. Da fällt mir jetzt der Name nicht ein, aber Herr Riedel weiß es besser als ich. Da waren wir damals zusammen, ja, mit der Bauministerin damals noch. Aber ein Quartier, das mir wirklich Hoffnung macht, ist sicherlich das Schumacher-Quartier am ehemaligen Flughafen Berlin-Tegel. Da soll ja eines der größten Holzbauquartiere Europas entstehen, hier in Berlin. Und da kann ich stolz sagen, das Einzige, was man sich da vor Ort schon wirklich angucken kann, neben dem ehemaligen Flughafengebäude, ist unsere kleine Circular Hut. Da haben wir nämlich mit ganz tollen Partnern, zum Beispiel hier Beta Realities, Marvin, wunderbarer Architekt, der Firma Hochtief und ganz, ganz vielen weiteren, auch Madasta zum Beispiel, ein Pavillon für zirkuläres Bauen gebaut. Und den kann man sich schon angucken. Wen es interessiert, gerne im Nachgang auf mich zukommen.
Ich darf vielleicht bei Ihnen noch die Frage nachschieben. Als junges Unternehmen, gerade mal 4 Jahre alt oder ins fünfte Jahr jetzt, was wünschen Sie sich für die Zukunft, für die nächsten 5 Jahre?
Ja, als Schwabe muss ich sagen, Kohle.
Okay.
Das also muss man natürlich dazu sagen, wir haben wirklich echt jede Menge Anfragen. Da sind wir ganz happy, aber wir müssen eine Produktion hochziehen. Ich hatte es ja vorhin einmal durchklingen lassen, das machen wir mit Robotik und Roboter sind nicht ganz günstig, deswegen wer in uns investieren möchte, wer die Bauwende mitgestalten möchte und sich da berufen fühlt, gerne auch da im Nachgang auf mich zukommen. Ich nehme Schecks.
Herr Redl, Geld ist gefragt, haben wir hier wieder mal in der Runde gehört, aber wo gibt's Quartiere schon zum Angucken, die Ihnen Freude machen und Sie kennen ja nun viele Quartiere.
Wir haben schon viel gebaut, es gibt vieles, worauf ich stolz bin, exemplarisch herausgegriffen in Wien zum Beispiel der Helio Tower, 17 Stockwerke soziale Mietwohnungen, nochmal 17 Stockwerke obendrauf, frei finanzierte Eigentumswohnungen, also soziale Durchmischung, 52 Grad Nord hier in Berlin, wo wir ein sehr diverses Quartier, auch mit viel Holzbau, erste Experimente, man musste mich damals noch überzeugen, das zuzulassen. Mittlerweile sind wir da einen wesentlichen Schritt weiter. Sponge City, wo wir Regenwasserretention integriert haben ins Projekt, Kühlungseffekt entsteht und so weiter. Tolle Sachen. Speicherpalette in Spandau, wo wir alte Getreidespeicher saniert haben, Neubau mit Eigentumswohnungen gebaut haben, alten Wohnen mit dabei haben. Aber auch neue Projekte jetzt, die mit Gropius im Bau gehen, hier in der Nähe, die Hildegard Straße, die Schlichtallee demnächst oder sowas wie die Breitenfurter Straße in Wien, wo wir auch geförderte Mietwohnungen, Eigentumswohnungen gebaut haben, allerdings aufgrund der fehlenden Infrastruktur nicht starten konnten. Es fehlte eine Schule und ein Supermarkt. Und den Supermarkt hatten wir schon geplant und die Schule haben wir oben drauf gesetzt. In einem PPP-Modell mit der Stadt gibt es einen großen Supermarkt und eine zweistöckige Grundschule ist oben drauf. Die Sportanlagen sind am Dach. Wir haben das Infrastrukturproblem für uns gelöst. Meinem Leidwesen auch für die ganzen anderen Developer rundherum. Aber das war ein toller Erfolg, weil dort, wo Infrastruktur fehlt, können wir die ja auch in Kooperation, in dem Fall mit der Stadt Wien, würden wir auch woanders tun, entsprechend machen. Also Infrastruktur wie Kitas, eben auch Schule, Supermärkte, was immer gefragt ist, können wir in den Projekten, die wir ja möglichst divers haben wollen, auch entsprechend mit berücksichtigen.
Also, es gibt viele gute Beispiele, Frau Wahrer. Sie kamen mit vielen gesellschaftlichen Megatrends und haben ganz viele Lösungen, die Sie mitnehmen können. Packen Sie die in Ihren Vortrag rein, dann gibt es viele gute Beispiele. Herzlichen Dank, darf mich bedanken bei der sehr engagierten Runde. Daniel Riedl, Christiane Wager, Malte Schröger, Anaïs Cosnot, Levin Fricke. Dankeschön. Und damit klinken wir uns aus. Das war unsere Live-Folge zum Thema Wir bauen, aber wie? Konzepte für die Immobilien von morgen. Wenn's gefallen hat, abonnieren und liken Sie uns gerne. Alle bisherigen Ausgaben finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Und noch ein Tipp. Mit der Zukunftsforscherin Christiane Wager haben wir auch ein ausführliches Einzelinterview geführt. Folge 30 ist das, die Zukunft des Wohnens, so heißt die. Passt also gut zum heutigen Thema. Danke fürs Zuhören, am Mikrofon war Michael Diewe.
Das war Glücklich Wohnen, der buwok-Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt und auf buwok.de.